Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Land Kirgisistan liegt in Zentralasien an der Seidenstraße und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Als es die Sowjetunion noch gab, ließ Moskau dort nämlich Uran abbauen. Und obwohl das inzwischen über 50 Jahre her ist, macht das strahlende Erbe des Uranbergbaus den Bewohnern der Region bis heute zu schaffen. Wie groß und akut die Umweltprobleme vor Ort sind, davon konnte sich unsere Reporterin Dagmar Röhrlich kürzlich selbst ein Bild machen und wird hier gleich berichten. Außerdem besuchen wir Berliner Forscher im Labor, die Mini-Organe für Medikamententests herstellen und dabei künftig ganz ohne tierische Zutaten auskommen wollen. Und wir stellen Ihnen einen Roboter vor, der seine Umgebung mit einer Art künstlicher Haut spüren kann.
Hallo, mein Name ist Heinz. Willkommen bei Forschung aktuell.
Genau, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die kirgisische Kleinstadt Mailusu kam 2014 zu zweifelhaftem Ruhm. Eine US-Umweltorganisation listete sie unter den Top 10 der am meisten mit Giftstoffen belasteten Regionen der Erde. Und zwar wegen des strahlenden Erbes aus den 1950er und 60er Jahren, als Mailusu eine geheime Stadt war, weil dort Uran für das sowjetische Nuklearprogramm abgebaut wurde. Damals ging es den Menschen dort gut. Ihre Versorgung war vergleichbar mit der in Moskau, weshalb manche der älteren Bewohner wehmütig zurückblicken. Heute dagegen prägen hohe Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven die Gegend und massive Umweltprobleme. Als das Uranbergwerk in Mailusu geschlossen wurde, sollte nämlich alles möglichst schnell und billig gehen und der resultierende Pfusch, der rächt sich jetzt. Um die radioaktiven und mit Arsen verseuchten Abraumhalden dauerhaft zu sichern, hofft man nun auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Details von Dagmar Röhrlich.
Den ganzen Sommer über hat es nicht geregnet. Das Gras ist längst verdorrt, doch die Hirten treiben ihre Tiere trotzdem auf die Weiden. Kühe, Schafe, Pferde, sie alle versuchen, in dem weiten Hügelland irgendwie satt zu werden. Wir sind auf dem Weg nach Mailusu, einer Kleinstadt im kirgisischen Teil des Alaigebirges. Zwischen 1946 und 1968 wurde dort Uran für das sowjetische Nuklearprogramm abgebaut. Dann waren die Vorräte erschöpft. Zurück blieben 2 Aufbereitungsanlagen, 30 Abraumhalden und 23 Absetzbecken mit sogenannten Tailings, den uranhaltigen Restschlemmen aus der Aufbereitung.
Für Kirgisistan zählen die Risiken durch uranhaltige Altlasten zu den wichtigsten Langzeitproblemen.
Tags zuvor. Eine Pressekonferenz in Osh, der zweitgrößten Stadt Kirgisistans. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen haben eine kleine Gruppe Journalisten eingeladen. Staatssekretär Azamat Mambetov beschreibt die Lage. Insgesamt gäbe es in Kirgisistan mehr als 90 Tailings, in denen über 260 Millionen Tonnen uranhaltige Abfälle steckten. Die bedrohten eine der fruchtbarsten und am dichtesten besiedelten Regionen Zentralasiens.
Die Zukunft Zentralasiens hängt von seiner Wasserversorgung ab. Im Ferganatal beispielsweise vom Fluss Sirdarya. Die großen Uran-Altlasten liegen entlang der Nebenflüsse des Sirdarya. Wenn nun durch ein Erdbeben oder einen Erdrutsch der Damm eines Absetzbeckens bricht, geraten die toxischen Abfälle in diese Nebenflüsse, werden fortgespült und gelangen so in den Sirdarya und damit ins Ferganatal, wo 14 Millionen Menschen leben. Wir haben in der Region um das Ferganatal, durch das wir gerade fahren, 7 Uran-Altlasten identifiziert, die vordringlich saniert werden müssen.
Wir sind gerade unterwegs zu einer dieser Altlasten, eben nach Mailusu. Die rund 200 Kilometer lange Fahrt von Osh dorthin ist holprig. Japanische Firmen wollten die Straße sanieren, doch seitdem die Teerdecke aufgerissen worden ist, geht es nicht weiter. Das Ferganatal gehöre 3 Ländern, Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan, beschreibt Martin Andersen von der Europäischen Kommission. Er leitet von EU-Seite ein Programm zur Sanierung dieser Altlasten.
The whole problem has a clear transboundary aspect.
Das Problem mit den Uranaltlasten reicht also über die Grenzen Kirgisistans hinaus. Die alten Dämme umschließen Hunderttausende, manchmal sogar Millionen Tonnen giftiger, strahlender Abfälle aus der Aufbereitung. Bricht einer von ihnen, wird dieses Material freigesetzt und das trifft auch die Nachbarn. Die Katastrophe würde also neben den Umweltfolgen durch Konflikte zwischen den Nationen auch die geopolitische Lage verschlechtern.
It's actually not a question of if, but rather of when it will happen.
Tatsächlich ist es nicht die Frage, ob so etwas passieren wird, sondern eher wann. Denn in dieser Region der Erde gibt es immer wieder Erdbeben, Überflutungen und Hangrutsche. Nachdem die drei zentralasiatischen Staaten deshalb die UNO um Hilfe gebeten hatten, hat die Weltbank ein erstes Sanierungsprojekt finanziert, in Mailosu. Durchgeführt wurde es unter der Leitung deutscher Unternehmen, die in Sachsen und Thüringen die Hinterlassenschaften des Uranbergbaus saniert haben. Sie sind auch federführend bei den 7 als vordringlich eingestuften Sanierungsfällen.
Die in diesem Tal gelegenen Absetzanlagen sind in einer Entfernung von 1 bis 2 Kilometern von dem Siedlungsgebiet entfernt.
Jürgen Hartsch von der Freiberger Ingenieurgesellschaft GEOS. Wir sind in Mailosu angekommen und stehen auf einer der Altlasten, einem zugeschütteten Absetzbecken an einem der steilen Berghänge. Unten im Tal bahnt sich der Fluss Alampasai seinen Weg durch den Schotter. Weil die Absetzbecken, die sich hier entlang der Hänge erstrecken, in den 1970er Jahren mit unkontaminiertem Boden abgedeckt worden seien, lägen die Strahlungswerte auf ihnen im Rahmen der natürlichen Hintergrundstrahlung, solange die Abdeckung intakt bleibe, erklärt Jürgen Hartsch. Die Sanierung soll genau das langfristig sicherstellen.
Die neuen Abdeckungssysteme, die haben zum Ziel, dass keine Erosionsprozesse diese Abdeckung zerstören können. Und dass das Regenwasser maximal davon abgehalten wird, in die Tailings hineinzufiltrieren, sondern über entsprechende Oberflächendrainagesysteme in seitliche Gräben abgeleitet wird.
Außerdem müssen einige der Absetzbecken, die in unmittelbarer Nähe des Alampasai angelegt worden sind, umgelagert werden, denn der Fluss droht, sie wegzuspülen. Ein weiteres Becken liegt direkt neben einem großen aktiven Hangrutsch. Auch dessen Inhalt muss schnellstens in ein sicheres Gebiet gebracht werden. Um die 85 Millionen Euro dürfte die Sanierung aller 7 in Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan als vordringlich eingestuften Projekte kosten, erläutert Balthasar Lindauer von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die derzeit die Gelder für die Sanierungen sammelt.
15. November ist eine der regelmäßigen Geberversammlungen, wo wir die existierenden Geber über den Fortschritt informieren. Diese Sitzungen sind aber auch offen für potenziell andere interessierte Länder. Wir hoffen sicher, dass da auch welche kommen werden, die da möglicherweise zu der Überzeugung kommen, dass sie diesem Unternehmen beitreten sollten.
Neben der Europäischen Kommission zählen Belgien, die Schweiz, die Vereinigten Staaten und Norwegen zu den Geberländern. Deutschland nicht, trotz der federführenden Beteiligung deutscher Firmen. Noch fehlen 50 Millionen Euro, eine Lücke, die vielleicht bald etwas kleiner werden könnte.
Die toxischen Hinterlassenschaften des Uranbergbaus in Zentralasien sollen jetzt mit internationaler Hilfe saniert werden. Eine Reportage von Dagmar Röhlich war das. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und mit einer Fläche von rund 1,8 Quadratmeter unsere mit Abstand wichtigste Schnittstelle zur Außenwelt. Sie reagiert empfindlich auf Temperatur, Druck und Berührung und ermöglicht uns so angemessen auf unsere Umgebung zu reagieren. Wäre doch schön, wenn Roboter das auch könnten, dachten sich Forscher der TU München und haben aus wabenförmigen Sensorplättchen eine sensible Außenhülle für Blechkameraden gebastelt, die die Funktionalität menschlicher Haut nachahmt. Claudia Doyle hat sich das mal angeschaut.
156 cm groß und 87 kg schwer. Das sind die Maße von Heinz, so der Spitzname des Roboters, der im Keller der Technischen Universität München von der Decke hängt. Man braucht nur ein paar Befehle in den Computer einzutippen, dann erwacht er zum Leben. Er streckt seine Beine aus und hebt die Arme auf Hüfthöhe.
Heinz ist ein lebensgroßer Humanoid. Er hat 2 Beine, 2 Arme, einen Oberkörper und einen Kopf. Er sieht ganz ähnlich aus wie eine normale Person.
Hallo, mein Name ist Heinz. Willkommen bei Forschung aktuell.
Dass Heinz nachplappert, was man ihm aufträgt, ist nichts Ungewöhnliches. Viel besonderer ist, was der humanoide Roboter auf seiner Oberfläche trägt. Es sind millimeterdünne Sensorplättchen, wabenförmig und etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze. Sie bedecken den Torso des Roboters wie eine künstliche Haut.
Das Besondere an diesen künstlichen Hautzellen ist die Interkonnektivität der Sensoren. Sie bilden ein komplettes Hautsystem. Das arbeitet ganz ähnlich wie unsere echte Haut, wenn sie Sinneseindrücke aus der Umwelt wahrnimmt und an unser Gehirn weiterleitet. Wir haben hier fast einen Quadratmeter Haut auf diesem Roboter,
erklärt Gordon Cheng, Professor für kognitive Systeme an der TU München, der die Roboterhaut entwickelt hat. Jede einzelne der 1260 Zellen verfügt über einen Mikroprozessor und Sensoren, die Berührung, Beschleunigung, Annäherung und Temperatur messen. Damit ein Computer mit den vielen einströmenden Daten nicht überlastet ist, hat der Neurowissenschaftler sich daran orientiert, wie echte Haut Informationen an das Gehirn weiterleitet.
Die Haut eines Menschen verfügt über 5 Millionen Rezeptoren. Dennoch kommt unser Gehirn spielend damit zurecht, all diese Informationen zu verarbeiten. Für unsere Roboterhaut nutzen wir einen ähnlichen Ansatz. Die Hautzellen leiten nur dann Informationen weiter, wenn es signifikante Veränderungen gibt. Dadurch reduziert sich die benötigte Rechenpower enorm.
Auch unsere Haut arbeitet nach diesem System. Wenn wir zum Beispiel Kleidung anziehen, spüren wir sie zunächst auf der Haut, gewöhnen uns aber schnell daran und schenken ihr keine Aufmerksamkeit mehr. Es gibt einfach keinen Grund, das Gehirn konstant darüber zu informieren, dass wir Hemd und Hose tragen. Dank seiner sensiblen Haut kann Heinz zum Beispiel Berührungen ausweichen und dabei die Balance halten. Florian Bergner, Doktorand am Institut für kognitive Systeme, demonstriert das.
Also ich berühre einen Arm, zum Beispiel die rechte Seite, und bewege ihn nach innen. Das heißt, der Oberkörper bzw. der andere Arm bewegt sich auf der linken Seite in die gleiche Richtung, damit dass der Roboter die Balance halten kann. Das ist für den Roboter relativ schwierig, weil er muss quasi den Schwerpunkt über Grund in Balance halten.
Heinz kann sogar Menschen umarmen, ohne sie aus Versehen zu zerquetschen, weil ihm seine wabenförmigen Sensorplättchen ständig signalisieren, wie fest er gerade zudrückt. Für einen Roboter eine erstaunliche Leistung. Gordon Cheng sieht für seine Erfindung vor allem zwei Anwendungsmöglichkeiten. Einerseits könnten Pflegeroboter mit der künstlichen Haut ausgestattet werden. Andererseits könnte man Prothesen mit künstlicher Haut überziehen und sie somit alltagstauglicher und einfacher in der Anwendung machen.
Die meisten Prothesen ignorieren den Tastsinn. Ich möchte, dass diese künstliche Haut Menschen dabei helfen kann, besser zu laufen, eine Tasse anzuheben. Ganz einfache Dinge, die für Menschen mit Behinderung sehr schwierig sind.
Als nächstes möchte Gordon Cheng die wabenförmigen Sensorplättchen kleiner machen und dehnbares, flexibles Material verwenden, damit sich auch Stellen wie Finger- oder Ellenbogenbeugen mit der künstlichen Haut verkleiden lassen.
Vernetzte Sensorplättchen verleihen Robotern Tastsinn. Claudia Doll über eine sensible Haut für Heinz und andere intelligente Maschinen. Wenn es um Alternativen zu Tierversuchen geht, dann spielen bei der Entwicklung von Medikamenten Mini-Organe aus dem 3D-Drucker eine wachsende Rolle. Denn mithilfe solcher strukturierten Zellkulturen können Forscher testen, wie der menschliche Körper auf neue Wirkstoffe anspricht, ohne dass Versuchstiere dafür leiden müssen. Die Fortschritte auf dem Gebiet sind beeindruckend, doch es gibt da leider immer noch einen Haken. Für den 3D-Druck von Mini-Organen braucht man Nährmedien, die tierische Bestandteile enthalten, wie zum Beispiel fötales Kälberserum. Biochemiker der TU Berlin wollen das ändern und arbeiten an einem sogenannten Clean Bioprinting-Verfahren. Maren Schibilski hat die Forscher besucht.
Im Labor des Instituts für Biotechnologie an der TU Berlin macht die Forscherin Johanna Berg einen 3D-Drucker startklar. Sie will ein dreidimensionales Organmodell mit menschlichen Lungenzellen drucken. Durch eine Düse wird eine zähflüssige Lösung gepresst, sogenannte Biotinte, die auf einer Glasplatte landet.
Das geht halt relativ zügig. Für so ein kleines Modell brauchen wir etwa 1 Minute.
Nur 1 Quadratzentimeter groß und 2 Millimeter dick ist das waffelförmige Organmodell. Es entsteht aus über 1 Million Lungenzellen, die in der gelartigen Substanz enthalten sind, und soll künftig bei der Medikamentenentwicklung zum Einsatz kommen, um Tierversuche zu ersetzen, erklärt Projektleiter Jens Kurek.
Wir müssen dreidimensionale Konstrukte herstellen, die so ähnlich sind wie die biologischen Organe. Und diese müssen sich ja in einer stabilen Umgebung befinden, dass sie die dreidimensionale Form erhalten. Und das nennen wir dann Biotinte. Und in dieser Biotinte befinden sich dann unsere Zellen.
Doch die Biotinte enthält tierische Bestandteile, zum Beispiel Gelatine, an der die Zellen haften können. Oder sogenanntes Matrigel, das aus Mäusen gewonnen wird und den Zellen als Wachstumsgrundlage dient. Nach dem Druck werden die Organmodelle in pinkfarbenen Nährmedien aufbewahrt, die aus fötalem Kälberserum bestehen, erzählt Jens Kurek.
Das wird aus Föten nach der Schlachtung eines trächtigen Muttertieres gewonnen, also kein sehr angenehmer Prozess. Man spricht von 1 bis 2 Millionen Tieren pro Jahr. Und der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass sehr viele Zellen mit diesem fötalen Kälberserum sehr gut wachsen. Der Nachteil ist einerseits das Tierschutzproblem und zum anderen auch, dass wir schon wieder eine tierische Komponente mit menschlichen Zellen kombinieren.
Bei der Entwicklung von Medikamenten gibt es bis heute enorm viele Rückschläge. Der Grund: Wirkstoffe, die in Tierversuchen oder bei Tests an tierischen Zellen vielversprechend schienen, zeigen bei Menschen oft nicht den gewünschten Effekt. Von Zehntausenden Wirkstoffen funktioniert nach 15 Jahren gerade einmal einer am Menschen, beklagt der Berliner Biochemiker. Auch deshalb möchte Jens Kurek menschliche Organmodelle ganz ohne tierische Komponenten entwickeln.
Die große Vision ist es, humanisierte Modelle zu entwickeln, an denen wir bessere Medikamente mal machen können, weil sie an einem menschlichen System entwickelt wurden.
Mit Hochdruck arbeiten die Biochemiker an Ersatzstoffen für die tierischen Bestandteile im Organdruck. Johanna Berg hat mit pflanzlichen Alternativen für Gelatine experimentiert.
Das ist zum einen Zellulose und zum anderen Chitosan, die beide gute rheologische Eigenschaften für den Druck aufweisen. Das heißt, sie verleihen der Biotinte eine Stabilität, mit der wir sie gut drucken können, ohne zu steif zu sein, dass sie zum Beispiel zum Zerplatzen der Zellen führen.
Das sogenannte Matrigel wollen die Forscher durch Zellzwischenraumgewebe aus menschlicher Plazenta ersetzen. Also dem Mutterkuchen, der nach einer Geburt meist im Krankenhausabfall landet. Als Alternative für das fötale Kälberserum ist ein Stoffgemisch mit Insulin in Arbeit.
Wir haben erste Experimente gemacht und die Zellen, die wir für unsere Modelle brauchen, wachsen erstmal in einem solchen sogenannten synthetischen Alternativmedium sehr gut. Und wir haben auch erste Druckversuche gemacht und das müssen wir halt weiter optimieren, dass sie möglichst gute Modelle ergeben.
Nach jedem Druckversuch kontrollieren die Forscher am Mikroskop, wie lange die menschlichen Zellen im Organmodell überleben, berichtet Jens Kurek.
Bei den schlechten Biotinten haben wir nach ein paar Tagen kaum noch lebende Zellen. Bei den besten Biotinten haben wir auch nach 2 Wochen noch über 90% lebende Zellen. Und das ist genau der Fortschritt, den wir suchen.
Im Biodruck betreten die Berliner Forscher mit ihren Ersatzstoffen absolutes Neuland. Für ihre ersten Ergebnisse wurden sie vom Verein Ärzte gegen Tierversuche ausgezeichnet. Bis die optimale Biotinte für das jeweilige Organmodell gefunden ist, werden aber noch ein paar Jahre vergehen.
Ein Beitrag von Marin Schibilski war das. Wenn Sie Hobbyastronom sind und ein Teleskop mit passendem Filter besitzen, dann haben Sie heute Nachmittag vielleicht die Sonne ins Visier genommen. Denn da gab es heute, wenn man freie Sicht hatte, Bemerkenswertes zu beobachten. Stichwort Merkur-Transit. Details in der ersten Meldung vorne mit Piotr Heller.
Der Planet Merkur hat sich heute zwischen Sonne und Erde geschoben und damit eine Art Mini-Sonnenfinsternis erzeugt. Das Schauspiel dauert derzeit noch an, dürfte für die meisten unserer Hörer aber nicht mehr zu sehen sein, denn die Sonne geht über Deutschland gerade unter. Der Merkur begann heute um ca. 13.30 Uhr über die Sonnenscheibe zu wandern. Nach ca. 3 Stunden erreichte sein Schatten fast exakt deren Mitte. Ein Merkurtransit kommt nur alle paar Jahre vor. Den letzten gab es im Mai 2016. Der nächste kommt im November 2023.
Bei den Todesfällen durch E-Zigaretten könnte ein Vitamin-E-Präparat eine Rolle gespielt haben.
Hinweise darauf liefert eine Untersuchung der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Die Experten haben die Lungenflüssigkeit von 29 Personen untersucht, die nach dem Konsum von E-Zigaretten an Lungenproblemen litten. In allen 29 Proben fanden sie Vitamin-E-Acetat, ein Öl, das aus dem Vitamin gewonnen wird. Der Stoff stand schon länger im Verdacht, für die Lungenkrankheit verantwortlich zu sein. Die CDC gibt an, mit der Analyse erstmals eine besorgniserregende Chemikalie in Proben betroffener Patienten gefunden zu haben. Es sei aber nicht auszuschließen, dass weitere Chemikalien zu den Erkrankungen beitrügen. In den Vereinigten Staaten sind bislang 39 Menschen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten gestorben, mehr als 2000 erkrankten. Anders als dort ist es hierzulande verboten, E-Zigaretten, Vitamin E-Acetat und ähnliche Chemikalien beizumischen.
Forscher aus Bayern und China vermelden einen neuen Rekord bei Solarmodulen.
Die Wissenschaftler haben ein organisches Solarmodul konstruiert, das einen Wirkungsgrad von knapp 13% erzielt hat. Der bisherige Höchstwert lag bei etwas weniger als 10%. Organische Solarzellen sind zwar ineffizienter als ihre auf Silizium basierenden Gegenstücke, jedoch lassen sie sich einfacher herstellen. Außerdem kann man für ihre Konstruktion biegsame und leichte Materialien nutzen und die Solarzellen somit auf Kleidung oder mobilen Geräten aufbringen. Das Rekordmodul besteht aus 12 in Reihe geschalteten Solarzellen und hat eine Fläche von 26 Quadratzentimetern. Einzelne organische Solarzellen erreichen heute in Experimenten höhere Wirkungsgrade. Der aktuelle Rekord zeige aber, dass derartige Leistungen nicht auf Labormaßstäbe beschränkt seien, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Thema.
Ein Computerprogramm berechnet die Wahrscheinlichkeit künftiger Herzrhythmusstörungen.
Alles, was es dafür braucht, ist ein EKG des Patienten. Das Programm basiert auf maschinellem Lernen. US-Forscher haben es mit über 1 Million EKG-Daten und weiteren Informationen von Patienten gefüttert. Damit hat es gelernt, anhand der EKG-Daten diejenigen Patienten zu erkennen, die innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich an Vorhofflimmern erkranken werden. Diese Herzrhythmusstörung ist mit einem erhöhten Risiko für weitere Krankheiten verbunden. Die Forscher haben ihr Programm auf einem Treffen der American Heart Association vorgestellt. Sie hoffen, Vorhofflimmern dank des Systems früher erkennen zu können.
Die G20-Staaten dürften das 1,5-Grad-Ziel verfehlen.
Das geht aus einem Bericht hervor, den das Netzwerk Climate Transparency heute veröffentlicht hat. Demnach werden rund die Hälfte der führenden Industrie- und Schwellenländer ihre selbst gesteckten Klimaziele übererfüllen. Jedoch kommen die Autoren auch zu dem Schluss, dass die G20-Länder zu wenig täten, um die Erderwärmung nach den Modellen des IPCC auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die derzeitigen Maßnahmen beim Treibhausgasausstoß würden nicht zu einer Verringerung der Emissionen führen, sondern zu einem leichten Anstieg bis zum Jahr 2030. Deutschland schneide laut den Autoren vor allem beim Verkehr und bei Gebäuden schlecht ab. Hier liegen die Pro-Kopf-Emissionen über dem G20-Schnitt.
Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
Sternzeit, 11. November, ein Vierteljahrhundert bis zur Vega. Nach Einbruch der Dunkelheit steht das Sommerdreieck hoch am Südwesthimmel. Oben links leuchtet Deneb im Schwan, oben rechts Vega in der Leier und Altair im Adler an der unteren Spitze des Dreiecks. Die drei gehören zu den 20 hellsten Fixsternen am Himmel. So sehr sie sich am Firmament auch ähneln, sie unterscheiden sich erheblich. Deneb im Schwan ist scheinbar der schwächste der drei. Dabei gibt er rund 200.000 Mal so viel Strahlung ab wie die Sonne. Er zählt zu den leuchtkräftigsten Sternen, die mit bloßem Auge zu sehen sind. Allerdings ist er rund 1.500 Lichtjahre entfernt. Daher erscheint er am Firmament keineswegs außergewöhnlich hell. Stünde er an der Stelle von Altair im Adler, so würde Deneb fast so hell wie der Vollmond leuchten. Altair ist mit nur 17 Lichtjahren Entfernung ein Stern aus der Nachbarschaft. Er setzt 11-mal mehr Strahlung frei als die Sonne. Vega, der scheinbar hellste Stern im Sommerdreieck, gehört ebenfalls zu den recht nahen Objekten. 25 Lichtjahre trennen uns vom Hauptstern der Leier. Diesen jungen, heißen Stern umgibt eine Staubscheibe, in der womöglich bald Planeten entstehen. In der Science-Fiction-Serie Invasion von der Vega, Todesstrahlen aus dem Weltall, erreichen feindselige Wesen die Erde, die von einem Planeten der Vega stammen. Todesstrahlen sind von der Vega nicht zu erwarten. Bisher kommen einfach Lichtstrahlen zu uns. Die, die wir heute sehen, haben sich im Herbst 1994 auf den Weg gemacht.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die amerikanischen Steuerbehörden nehmen immer öfter Deutsche mit US-Pass ins Visier. Was dahinter steckt, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.